Jetzt kommen wir zu unserer antiinfektiven Therapie des Monats. Torben ist nochmal dran mit Pneumonie Teil 3, wenn ich mich nicht irre.
Genau, ist auch das letzte Mal, dass ich euch mit Pneumonie nerve. In diesem Fall die nosokomiale Pneumonie. Erstmal die Definition von einer nosokomialen Pneumonie. Das ist eine Pneumonie, die frühestens 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt oder noch eine Woche nach Krankenhausentlassung. So lange geht man davon aus, dass die Erreger überdauern, wobei das eine Woche nach Krankenhausentlassung in der Diskussion ist. Das ist nicht so festgeschrieben. 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme ist sicher. Das ist die zweithäufigste nosokomiale Infektion in Industriestaaten, die nosokomiale Pneumonie, und die häufigste, der häufigste nosokomiale Infektion auf Intensivstationen. Erregerspektrum, das ist genau das Problem, es ist sehr breit. Am häufigsten, es ist meist polymikrobiell, es ist, am häufigsten sind es Bakterien, aber es kommen jetzt auch Pilze und natürlich auch Viren in Frage. Es kommt im Gegensatz zu den, die ich in den beiden Folgen vorher genannt habe, zu einer Verschiebung des Erregerspektrums in den anaeroben Bereich oder fakultativ anaeroben Bereich, gramnegativ. Wir reden hier über Pseudomonas, Enterobacteriaceae, Haemophilus influenza, Acinetobacter,
Baumannii, einer meiner Lieblingskeime.
Oh, du hast Lieblingskeime.
Ja, so weit ist es schon gekommen.
Ja, von den Gram-Positiven sind auch die wichtigsten Staph aureus, Streptococcus pneumoniae. Aber die Verschiebung geht halt eher zu den Anaeroben hin und ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, wo einer gesagt hat, dass die anaerobe Sepsis oder die gramnegative Sepsis wird das nächste große Thema, was uns beschäftigen wird, wo wir keine Antibiotika mehr gegen haben.
Das habe ich auch irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo es war.
Ja,
ja, ich habe es auch gelesen.
Wir müssen hier bei den nosokomialen Pneumonien noch drei Gruppen unterscheiden. Einmal nosokomiale Pneumonien ohne Risikofaktoren für multiresistente Erreger. Schweregrad unabhängig, nosokomiale Pneumonien mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger und als drittes nosokomiale Pneumonien mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger und Organdysfunktion. Also wo schon quasi Organdysfunktion, SOFA-Score, ja, also die Sepsis
im Anflug ist oder da ist.
Erstmal die Risikofaktoren für multiresistente Erreger nach den aktuellen Leitlinien. Antimikrobielle Therapie innerhalb der letzten 90 Tage, Hospitalisierung länger als 5 Tage, bekannte Kolonisation mit MRGN oder MRSA, vorherige medizinische Versorgung, und jetzt wird es spannend, in Ost- und Südeuropa, Afrika, Nahe Osten und Asien. Also im Endeffekt alles außer Amerika und die nordeuropäischen Staaten.
Skandinavien. Und ja. Großbritannien und wir.
Und ich würde mal interessieren, ob die Holländer und die Skandinavier denken, wer in Deutschland behandelt wird, hat auch ein höheres Risiko.
Ja, ist in Holland ist, oder in Niederlanden ist tatsächlich so.
Ja, ja, also, zu Recht, wir sind auch schlechter drin. Ja, ja, und dann Sepsis-assoziierte Organdysfunktion. Also SOFA-Score habe ich gerade schon erwähnt. Anstieg des SOFA-Scores um mehr als 2 Punkte gilt als Organdysfunktion und somit hätten wir dann die dritte Kategorie. In dem Fall besonders wichtig ist sind die Pseudomonaden, weil die, wie ich bei einer Antibiotika-Fortbildung von einer sehr engagierten Mikrobiologin gelernt habe, der Staubsauger der Resistenzen sind, die Pseudomonaden. Ja, also die können besonders gut die Resistenzen ausbilden und von anderen Bakterien aufnehmen. Mhm. Weitere Risikofaktoren für Pseudomonaden sind strukturelle Lungenerkrankungen, also fortgeschrittene COPD mit Bronchiektasen, Mukoviszidose und die bekannte Pseudomonas-Infektion. Wenn kein Risiko für MRE vorliegt, kalkulierte Monotherapie Schweregrad unabhängig. Ja? Wobei, witzigerweise, die Sepsis ein Risikofaktor für multiresistente Erreger ist. Das heißt, im Endeffekt, die erste Gruppe, also können wir mit der Monotherapie behandeln, Aminopenicillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor, sprich Ampicillin-Sulbactam oder Amoxicillin-Clavulansäure. Ja. Oder als Alternative ein Cephalosporin Gruppe 3a, sprich Ceftriaxon, Cefotaxim. Ja. Cephalosporine führen allerdings zu vermehrten Selektionen von multiresistenten Erregern. Das heißt, die Aminopenicilline sind zu bevorzugen. Mhm. Und jetzt wieder ein Oder mit einem Vorsicht. Fluorchinolone wären vom Erregerspektrum her auch eine gute Wahl. Moxifloxacin, Levofloxacin.
Jetzt gehe ich weg, bevor das wieder ausartet.
Vorteil von denen ist, sie haben eine gute Bioverfügbarkeit. Mhm. Sie können oral verabreicht werden.
Ja.
Nachteil ist, es gibt auch vermehrt Resistenzen und wir haben die Problematik der Fluorchinolone zurzeit mit Aortendissektionen,
Sehnenrupturen, Psychosen,
ja.
Unklaren neurologischen Outcome.
Man nimmt das eigentlich nicht mehr.
Bla.
Ja, man nimmt das eigentlich nicht. Nosokomiale Pneumonien mit Risikofaktor für multiresistente Erreger. Können eine Monotherapie mit einem Pseudomonas wirksamen Beta-Lactam bekommen, also Piptaz, Piperacillin, Tazobactam, Cefepim, Imipenem mit Cilastatin oder Meropenem. Ihr wisst auch nicht, was Cilastatin ist?
Nö, natürlich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht.
Wusste ich vorher auch nicht, musste ich auch nachlesen. Das hemmt kompetitiv reversibel deine Hydropeptidase. Imipenem wird dadurch langsamer verstoppwechselt und wir haben höhere Plasmakonzentrationen.
Spannend.
Naja.
Also.
So als kleines Klugscheißerwissen oben
ja, drauf. Ja, wie der nächste Chefarzt-Visite wieder mal richtig rocken will.
Ja, da komme ich in dem Moment nicht drauf, glaube ich. Wenn jetzt, also nosokomiale Pneumonien mit Risikofaktor für multiresistente Erreger, Monotherapie mit Pseudomonas wirksamen Beta-Lactam, haben wir gerade durchgegangen. Wenn jetzt die Organdysfunktion hinzukommt, eine Kombinationstherapie mit Fluorchinolon.
Ja. Oh, oh.
In dem Fall Ciprofloxacin oder Levofloxacin.
Wird
oder
noch schlimmer.
Oder einem Pseudomonas wirksamen Aminoglykosid. Das wäre jetzt Gentamicin, Topramicin, Amikacin.
Schön auf die Niere aufpassen.
Genau. Bei MRSA-Verdacht Vancomycin. Talspiegel sollte bei 15 bis 20 Vancomycin-Einheiten pro Milliliter liegen oder Linezolid. Ja. Zusatzwissen: Fosfomycin hat theoretisch ausreichende Wirksamkeit und gute Gewebspenetration. Es gibt aber keine randomisierten, kontrollierten Studien dazu. Aber rein theoretisch wäre Fosfomycin auch geeignet.
Also wir geben das sehr gerne bei uns.
Okay.
Also Phospho ist immer so, wenn nichts mehr geht, packen wir das Phospho aus.
Ergänzung zu MRSA-Pneumonien. Linezolid ist tendenziell besser als Vancomycin, aber in keiner Studie signifikanter Überlebensvorteil gegenüber Vanco. Grund, Vanco penetriert die Lunge nur schlecht.
Okay. Ja,
nur 11% des Plasmaspiegels geht in die Lunge. Außerdem, Linezolid und Vanco wirken nur im gram-positiven Bereich. Gram-negativ müssen wir immer was dazugeben.
Genau. Also mit abdecken, weil ausschließen können wir es ja zumindest im kalkulierten Erstangriff nicht.
Nö, also wenn man einen Erregernachweis hat und sich sicher ist, dass es nur dieser Erreger ist, wie gesagt, zu Anfang gesagt, häufig polymikrobiell, das heißt, wir müssen eh mehr abdecken.
Ja. Ja, Tom, das war schon wieder spannend. Viel, aber ich glaube, das Pneumonie ist wirklich wichtig. Also gerade wer auf Intensivstationen tätig ist, ist das tägliche Brot.
Ja, hatte Notaufnahme auch, ne?
Ja,
also jetzt gerade ist keine Pneumoniezeit, aber genau. im Herbst und Winter.
Aber, aber Notaufnahme ist ein anderes Erregerspektrum in der Regel. Gott sei Dank.
Notaufnahme unerzählt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ich darf ja keine Fluorchinolone, ich immer haue.
Also.